Und ich fahre fort mit dem Überblick. In Kapitel 1, Vers 5, nachdem Paulus sich vorgestellt hat und seinen Kollegen Titus gegrüßt hat, beginnt der Hauptteil des Briefes mit seinem Thema. Das Thema könnten wir wie folgt stellen: Weisungen für die Nacharbeit eines Missionars. Ich habe einmal in Sinsheim, oder ist es Sinsheim, wo die deutsche Missionsgemeinschaft, dort habe ich über den Titusbrief gesprochen, vor Missionaren. Es ist ein sehr passender Brief, gerade für das Anliegen der Nacharbeit nach evangelistischer Tätigkeit. Genau das ist es, was Paulus hier als Anliegen hat, wenn er seinem Mitarbeiter schreibt. Sie haben beide zusammen, er und der Jüngere, auf der Insel Kreta gewirkt. Und Paulus musste aus unbekannten Gründen weiterreisen, hat den Titus zurückgelassen. Und dieser soll die Nacharbeit machen. Worin besteht diese? Und was ist das Anliegen, wenn man evangelisiert hat, Menschen sich bekehrt haben? Wie geht man vor, besonders in einem sehr heidnischen Land, wie wir das hier haben, auf der Insel Kreta? Nun, dieser Teil beginnt in Vers 5, Kapitel 1, und erstreckt sich bis zu Kapitel 3, Vers 11. Mit Vers 12 haben wir dann einige Schlussworte. Letzte Anliegen, praktische sowie Grüße. Der Hauptteil mit seinem Thema Weisungen für die Nacharbeit eines Missionars lässt sich aufteilen in zwei ungleich große Teile. Es sind zwei Anliegen, die der Apostel hat für seinen jungen Mitarbeiter. Zuallererst ist es ein personales Anliegen, eine personale Aufgabe in den Versen 5 bis 11 in Kapitel 1. Aber bereits in Vers 12 dieses Kapitels beginnt das Anliegen der Verkündigung. Titus soll lehren, reden, ermahnen, aufrufen. Es werden verschiedene Ausdrücke gebraucht für die Kommunikation des Titus bei diesen jungen Christen, vor diesen jungen Christen. Das heißt, ab Vers 12 in Kapitel 1 bis 3, Vers 11, geht es über die Verkündigungsaufgabe des Titus. Wir bekommen einen kleinen Überblick über die erste Aufgabe, die Personale, in den Versen 5 bis 11. Dort wird Titus erinnert an seine Aufgabe. Es ist nicht eine neue. Sie war ihm schon mitgeteilt worden, bevor Paulus die Insel verließ. Es ist also eine Erinnerung an eine Aufgabe, die beide wahrgenommen hätten, wenn sie auf der Insel geblieben wären. Jetzt ist nur noch Titus da, aber er tut denselben Dienst, den Paulus als Missionar, als Apostel getan hatte, denn er ist ja auch desselben Berufes, das heißt, er ist Apostel, er ist Missionar. Nur nicht mit derselben Qualität, wie wir gestern hörten. Titus wird also an seine Aufgabe erinnert, und die haben wir ganz kurz in Vers 5 und Anfang Vers 6 beschrieben. Aus diesem Grunde ließ ich dich in Kreta zurück, damit du fortfahren möchtest. Begonnen war schon geworden, es sollte fortgefahren werden. Damit du fortfahren möchtest, das Fehlende zu ordnen und von Stadt zu Stadt Älteste einsetzen möchtest, wie ich dir anordnete. Also die Aufgabe war schon damals gegeben, als er die Insel verließ Und jetzt schreibt er über das Fortsetzen dieser Aufgabe. Er erinnert ihn an die Aufgabe als solche und dann gleich auch noch an die Voraussetzungen für die Personen, die eingesetzt werden sollen. Vers 6, Anfang, wenn. Ein sehr wichtiges Wort. Das heißt, die Aufgabe hat Grenzen. Und die Grenzen werden gesetzt durch zwei Personen. Den Kandidaten, der in Frage käme, als ein Führender in der Gemeinde, und durch den Heiligen Geist. Denn es ist der Heilige Geist, der ausrüstet für unsere Aufgaben am Leib Christi. Die Struktur der Gemeinde erwächst nicht durch menschliche Organisation, wie wir sie in der unbekehrten Welt haben, sondern sie erwächst aus dem bereits vorhandenen Sein des Leibes Christi. Und dieses Sein des Leibes wird gestaltet von Gott durch seinen Heiligen Geist. Gott ist es, der seiner Gemeinde die Gestalt gibt. Er bestimmt gleichsam mit dem Bilde des Paulus, was Auge oder wer Auge sein wird, wer Hand, wer Fuß und so weiter. Und dieses wird zur Hauptsache mitgegeben mit der Neugeburt, wie auch Begabungen bereits mit unserer natürlichen Geburt uns mitgegeben werden. Diese offenbaren sich in Bewegungen, wenn der Mensch, der die natürliche Geburt erlebt hat, beginnt sich zu bewegen, dann offenbart sich, was er tun kann oder möchte. Und so ist es auch im Geistlichen. Gibt man einem Kinde Gottes Gelegenheit, sich zu bewegen, etwas zu machen, dann offenbart sich bei ihm selbst und vor anderen, wozu er wohl bestimmt war von Gott. Das bestimmen nicht Menschen. Sie beobachten und nehmen wahr, anerkennen und helfen mit. Und das ist, was Titus tun soll und das ist, was Paulus getan hat. Diese sollen anerkannt werden oder erkannt und dann anerkannt werden. Ich mache aufmerksam auf die Übersetzung in Vers 5. Von Stadt zu Stadt, nicht in jeder Stadt. Das Wort jeder befindet sich nicht im Grundtext. Es geht nicht um jede Stadt auf der Insel Kreta, denn wir wissen nicht, ob in jeder Stadt schon Christen waren. Es geht um die Orte, wo es Menschen gegeben hatte, die sich bekehrt hatten. Wir wissen nicht einmal, in welchem Maße die evangelistische Tätigkeit sich erstreckt hatte, die Paulus und sein Mitarbeiter dort getan hatten. Aber an den Orten, wo Menschen zum Glauben gekommen waren, an den Orten soll jetzt nach einer Führung Ausschau gehalten werden. Und wenn es solche hat, wenn es solche gibt, die Qualifikationen erfüllen, sie lassen sich sehr schnell aufteilen in zwei Hauptgruppen, Charakter und Begabung. Und wenn nach diesen zwei Richtlinien solche Eigenschaften vorhanden sind, darf Titus also dazu aufrufen und mithelfen, dass solche ihre Verantwortung erkennen und wahrnehmen. Wenn einer unanklagbar ist, unbescholten kann man vielleicht übersetzen, ich finde das Wort unanklagbar etwas besser, klarer. Ich habe es in Russland erlebt, dass gerade bei diesem Wort eine Ungewissheit entstanden war. Wenn man eine sehr starke, bestimmende Führung hat, dann wird es schwierig. Und da war die Frage unter diesem Regime, von dem man sich befreien wollte, war diese Frage aufgekommen, was heißt unbescholten? Wann ist man unbescholten? In wessen Augen? Und da wir ja alle fehlerhaft sind, wird das so manchmal eine sehr ernste Frage. unanklagbar, ich will bei diesem nicht stehen bleiben, aber es ist nicht eine einfache Frage. Wenn einer unanklagbar ist, dieses Wort gebraucht er in Vers 6 und auch in Vers 7. In den Versen 6 bis 11 wird Titus erinnert an die Voraussetzungen für Älteste, die in der Heiligen Schrift auch Aufseher heißen oder Hirten oder auch Lehrer. Nicht alle Lehrer müssen schon Älteste sein, aber alle Älteste müssen Lehrer sein. Sie müssen, das ist eine ihrer Voraussetzungen, sie müssen imstande sein, Gottes Wort zu lehren. Nicht mit gleicher Begabung, das anerkennt Paulus in seinem ersten Schreiben an Timotheus, Kapitel 5. Aber er muss imstande sein, in einem wenigstens beschränkten Maße Gottes Wort lehrhaft zu teilen. Also die Voraussetzungen werden in diesen Versen gegeben. Sie konzentrieren sich eigenartigerweise auf eine bestimmte oder auf eine bestimmte Szene. Zu beachten ist der Ort, an dem die Voraussetzungen besondere Anwendung finden. Vers 6. Wenn einer unanklagbar ist, wie unanklagbar? Wo? In der Familie. In der kleinen Schöpfungseinheit der Gesellschaft. Da beginnt es. Er bewährt sich in der natürlichen Welt, im natürlichen Raum zunächst. Und von dort schreitet er ins Reich Gottes und übernimmt dort Verantwortung. Erst A, dann B. Und die Familie ist der erste Raum seiner Bewährung. Wenn einer Mann einer Frau unanklagbar ist als Mann einer Frau, das heißt nicht, dass er verheiratet sein müsste, darüber lässt sich auch diskutieren, aber das lasse ich einmal so stehen. Mann einer Frau, Kinder hat, die treu sind. Ich gehe jetzt auch nicht darauf ein, auf diese Übersetzung. Ich finde diese Übersetzung besser. Ich denke, dass in den meisten Fällen das griechische Wort nicht mit Glauben, sondern mit Treue übersetzt wird. Es bedeutet auch Glauben. Das heißt, die Tätigkeit des Glaubens, wir haben es auch in der substantiven Form, hier als Adjektiv. Aber grundsätzlich geht es wohl um eine gewisse Treue, die auch vor der Bekehrung da sein kann, wenn die Kinder in rechter Weise im Raum des Evangeliums erzogen waren. Nicht unter Anklage stehen wegen Ausschweifung. Hier haben wir näher bestimmt, was es heißt, unanklagbar zu sein. Zunächst also von der Familie und von der Gesellschaft, die die Familie beobachtet. Weil sie sich nicht unterordnen. Sehr wichtig. Wir merken also, humanistisches bzw. demokratisches Denken ist hier in diesem Text fremd. Die Freiheit, die wir in der Demokratie kennen, ist zurückzuführen auf die Wirkung des Evangeliums. Aber wenn der Feind diese Freiheit ausnutzt, dann ufert sie aus in eine Enthauptung der Gesellschaft. Sie wird ihres Hauptes entledigt, Gott selbst wird auf die Seite gestellt, ihn braucht man nicht mehr. Und der Mensch ist dann die höchste Autorität und dann ist man nicht mehr auf Gesetz bzw. auf ständige Regeln im Gewissen, denn dort ist der Ort der Gesellschaftsregelung, von dort kommen die Gesetze her zum großen Teil, wenn nicht aus der Heiligen Schrift. Wenn Gott nicht mehr Herr im Lande ist, im Volk, dann beginnt auch das Gewissen nicht mehr zu funktionieren. Und dann ist es eine Frage der Macht, wer ist der Stärkere? Natürlich, diesem Prinzip ist dann die Theorie der Evolution sehr stark dienlich. Der Stärkste überlebt. Aber hier geht es um eine aus der letzten und oder ersten und letzten Wirklichkeit geprägten Gesellschaft. Die Schrift weiß um einen Schöpfer, der Haupt der Schöpfung ist und auch der Menschheit, die er geschaffen hat, in seinem Bilde. Und das bleibt so. Gott bleibt Herr. Und Menschen haben sich ihm zu fügen in ihrem Gewissen. Und dann auch, seitdem Gott Schrift gegeben hat, haben sie sich unter diese Schrift zu stellen. Hier gilt also nicht ein Konsens von Meinungen, nicht ich bin dieser Meinung oder wie denkst du das? Ich habe mich mal einmal in einer Bibelschule, wo ich zu reden hatte, geweigert, eine Frage zu beantworten, weil sie so gestellt wurde. Wie ist es nach ihrer Meinung? Weil ich einmal deutlich machen wollte, es handelt sich nicht um meine Meinung. Ich bin auch gar nicht interessiert an sie. Ich bin an einer anderen Meinung interessiert, nicht an meiner. Und ich weigerte mich, dass man interessiert sei an meiner Meinung. Wenn dies die Atmosphäre ist, dann kann man nicht mehr Gottes Wort geltend machen. Unter solch einer Voraussetzung oder an solch einer Mentalität als Voraussetzung kann man nicht Gottes Wort gelten oder walten lassen. Die grundsätzliche Einstellung muss die sein, wir unterstehen alle einer wirklichen Autorität. Und wer in der Gemeinde jetzt vorangehen will, als Beispiel oder soll, der muss sich bewährt haben, als einer, der sich selbst unterordnen kann und der andere darauf hinweisen kann, dass sie sich zu unterordnen haben. Ein Ältester, wenn er Kinder hat, muss sie so erziehen, dass sie sich unterordnen. Seine Frau und seine Kinder. Und das wird er aber nur tun können in der Familie, wenn er selbst als Sohn seines Vaters gelernt hatte, sich zu unterordnen und natürlich auch unter dem Staat, in diesem Fall Rom. Es geziemt sich, dass in dieser ersten Gesellschaftseinheit, nämlich der Familie, welche Gott einsetzte, dass er dort auch angebetet wird und gedient wird. Ein Ältester sollte also auch schon in seiner Familie Gottesdienst gehalten haben, dort seinen geistlichen Dienst wahrgenommen haben, nicht nur seinen irdischen. Die Verse 7 bis 11 sind dann eigentlich die Begründung für diesen Vers 6. So knapp und so einfach ist das. Vers 5, ganz kurz, die Aufgabe skizziert. Vers 6, ganz kurz, die Voraussetzungen, auch der Ort, wo sie sich zur Hauptsache zeigen. Und dann Vers 7 bis 11. Wie sieht das etwas näher aus? Diese Verse begründen jetzt Vers 6. Sie sind eigentlich die Begründung für die Voraussetzungen Vers 6 und führen seine Bedeutung näher aus. Sie sagen zum Beispiel in Vers 7, was fehlen soll bei einem Ältesten? Sind gewisse Dinge, die nicht vorhanden sein sollten. Die darf man missen, sollte man missen. In den Versen 8 bis 11 sagt Paulus, was nicht fehlen sollte. Zuerst in Vers 8 im Allgemeinen, was nicht fehlen sollte, was vorhanden sein sollte. Und dann in den Versen 9 bis 11 im Besonderen merken wir den Aufbau. Es kommt also sehr stark auf die Verse 9 bis 11 an. Und da geht es um das Wort. Einer, der sich an das treue Wort der Lehre hält, der darf Ältester sein. Unter anderem, wenn andere Voraussetzungen vorhanden sind. Aber dies ist eine Hauptvoraussetzung. Er muss gezeigt haben in der Familie und in der Gemeinde bereits, in seiner Tätigkeit, in seiner Haltung, wenn er irgendwo zu Wort kam, dass er sich an die Schrift hielt. Und diese Schrift ist treu. Treu ist immer noch das bessere Wort. Die Schrift wird uns nie im Stich lassen. Sie hat Verheißungen, sie hat Verordnungen, sie hat Verpflichtungen und sie bleibt sich selbst treu, sie bleibt ihrem Geber treu, ihrem Schöpfer, dem Herrn treu und sie bleibt dem Menschen treu, dem sie etwas zu sagen hat. Der sich an das treue Wort der Lehre, was will dieser Genitiv? Wort der Lehre. In welchem Sinne ist das Wort ein Lehrwort? Nun, dazu ist es da. Nicht nur, dass wir es persönlich konsumieren, sondern ein Ältester wird zu lehren haben. Und wenn er das tut, muss er sich an das Wort halten. Das Wort soll sein Lehrmaterial sein, nicht seine Meinung. Nicht viele Bücher von außerhalb irgendwo, nicht, dass Bücher helfen könnten, wenn sie vom Wort herkommen, aber es muss das Wort sein, das zunächst im Raum steht. Danach richtet man sich aus. Der sich an das treue Wort der Lehre hält, damit er in der gesunden Lehre aufrufen und Zuspruch geben kann. Das griechische Wort bedeutet nicht ermahnen, wie leider es von den meisten Übersetzern wiedergegeben wird. Und ich kann es nicht ganz verstehen, weil der heutige Klang dieses Wortes doch einen gewissen negativen Ton hat. Das ist nicht so im Griechischen. Parakalein ist ganz schlicht aufrufen, grundsätzlich. Aber dann hat es ausstrahlende Bedeutungen nach beiden Richtungen. Es kann trösten bedeuten, es kann ermahnen, einschließen, es kann bestätigen, loben und so weiter. Es wird sogar für Evangelisieren gebraucht, aufrufen, zu Christus zu kommen und so weiter. Mit der gesunden Lehre, wenn er sich an das treue Wort hält, wird keine krankhafte Rede hervorkommen, dann wird es gesunde Lehre sein. Und dann ist er imstande zu verkünden. Die Heilige Schrift ist immer noch die beste Bibelschule bzw. das beste Bibelseminar. Nun, das andere lassen wir zunächst stehen und gehen weiter zum zweiten Hauptteil des Briefes, der mit Vers 12 beginnt. 1 Vers 12 bis 3 Vers 11 über die Verkündigungsaufgabe des Titus. Zunächst im Rest von Kapitel 1 geht es um nötige Zurechtweisung. Bis Vers 11 geht es um das, was der Älteste sagen soll und wer als Ältester sprechen darf. Aber ab Vers 12 geht es um das, was Titus sagen soll, den Ältesten und auch denen die Ältesten etwas zu sagen haben. Das heißt, Titus hat eine zweifache Gemeinde vor sich, die Leitung und auch die Gemeinde als solche. Er ist also der Missionar. Er ist kein Pastor, er ist kein Ältester, er ist kein Bischof. Er ist ein Missionar, der also weitergehen wird und jetzt dafür sorgen soll, dass ein Fundament gut gelegt war. Zu achten ist in besonderer Weise in diesen Versen 12 bis 16 auf die ersten zwei Verse, 12 und 13. Einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, das heißt einer aus den Kretern, ihr eigener Prophet, achten wir übrigens auf den Gebrauch dieses Begriffes an dieser Stelle. Das Wort Prophet scheint hier im säkularen Sinne gebraucht zu sein. Wenn ich säkular sage, dann heißt das nicht widerschriftlich, sondern einfach natürlichen, im gesellschaftlichen Sinne, wie man das damals in jener Welt gebrauchte. In der philosophischen Welt oder überhaupt in der im Bereich der Erziehung. Der Philosoph konnte der Lehrer sein. Wir haben eine ganze Reihe von sehr bestimmenden Lehrern oder Philosophen in Griechenland und darüber hinaus. Und was man bei einem philosophischen Lehrer gelernt hatte, konnte man weitergeben und galt dann als Prophet. Das ist uns etwas fremd, aber ich erinnere an den Gebrauch Gottes dieses Begriffes. Im Alten Testament, wenn Gott Mose ruft, nach Ägypten zurückzugehen und sein Volk herauszuführen, Mose ist etwas langsam, Ja zu sagen, und dann sagt Gott schließlich, wenn du meinst, nicht gut reden zu können, dann stelle ich dir deinen älteren Bruder zur Seite. Und ich werde zu dir reden, du sprichst zu ihm, und er wird dein Prophet sein, dein Sprachrohr, dein Sprecher. Ja? So wie die Regierung einen Sprecher hat, an den die Zeitungen, die Journalisten sich wenden dürfen. Was hat man da unter zwischen vier Wänden da besprochen? Nun, der Sprecher ist dazu da, zuständig, dass er dann einiges mitteilt. Und so ist Aaron der Sprecher des Moses. Was im Geheimen gesprochen wurde zwischen Mose und Aaron, das wird jetzt öffentlich von Aaron anderen mitgeteilt. Und so machen es auch dann später die Propheten. Was Gott im Stillen einem Jesaja oder einem Micha mitteilt, das soll dann er laut sagen, wie ein Sprachrohr, weitergeben an das Volk. Und jetzt haben wir einen gewissen Epimenides, so hieß er, auf den Paulus sich hier, oder den er hier erwähnt, der etwa 600 Jahre vor Christus gelebt hat auf der Insel Kreta. Er wird hier von Paulus Prophet genannt. Für wen spricht dieser Dichter? Denn er war wohl ein Dichter. Dichter sind eigentlich eine Art Sprecher, besondere Sprecher. Sie haben eine Fähigkeit, das, was im Volk gedacht wird, vielleicht nicht einmal so bewusst, haben sie die Fähigkeit, dieses zu artikulieren, zu formulieren. Manchmal in Prosa, manchmal in rhythmischer Form. Es gibt diese Redenden, diese Propheten des Volkes. Sie sprechen aus, was im Volk gesagt wird, und geben so die Essenz weiter. Und das tut offenbar dieser Epimenides als Prophet. In diesem Sinne sind auch wir Christen Propheten. Wir nennen uns nicht oft so, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben mit den Sekten. Aber die Schrift sagt uns, dass wir prophetisch sind, dass wir Propheten sind. Das heißt, was wir im Stillen vor dem Herrn aus seinem Wort bekommen, dürfen wir weitergeben. In irgendeiner Form, wie es uns geschenkt war. Wir dürfen also uns Gezeigtes, die Schrift spricht davon Offenbarung, uns Gezeigtes, Offenbartes dürfen wir weitergeben. Natürlich gibt es da verschiedene Offenbarungen, verschiedene Begabungen dazu. Also, einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, sagte, und jetzt kommt dieses Zitat, Kreter sind gewohnheitsmäßige, nicht immer Lügner, das ist zu stark. Er hat wohl nicht gesagt, dass es Menschen gibt, die immer lügen. Das tut nicht einmal der Teufel. Aber sie haben es als Gewohnheit, dass sie immer wieder lügen. Sie sind gewohnheitsmäßige Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Wann sagte er das? Nun, wenn er 600 vor Christus gelebt hat, etwa um jene Zeit. Warum gebraucht Paulus dann nicht die Vergangenheitsform? Er sagt in Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr, immer noch. Stellen wir uns vor, wie lange vorher es schon so war, diese schlechte Entwicklung in diesem Volk, in diesem legeren Volk, das es so gut hatte, ein gleichsam ein Paradies auf dieser schönen Insel. Eine Insel von dekadenter Bevölkerung. 600 Jahre Dekadenz. Paulus sagt, dieses Zeugnis ist wahr, immer noch. Das könnte Epimenides heute sagen. Und ich zitiere es als sein Wort für heute. Das muss einmal registriert werden. Dort haben Titus und Paulus evangelisiert. Dort sind Menschen zum Glauben gekommen. Und jetzt hören wir, was Paulus sagt. Aus diesem Grunde, aus welchem Grunde? Weil die bekehrten Leute aus einem Hintergrund kommen, wo Menschen gewohnheitsmäßig die Unwahrheit sagen, böse Tiere sind, das heißt, sie benehmen sich wie Tiere, das heißt, das Elementare ist an die Oberfläche geraten, wie das auch heute geschieht. Das rein Leibliche ist diktiert im Denken und in dem, was man sieht. Das Bild Gottes ist also verschwunden. Will man das Bild Gottes am Menschen wahrnehmen, dann muss der Körper und müssen die Tätigkeiten, die biologischen Tätigkeiten etwas abgedeckt sein und das muss etwas zurückhaltend erwähnt werden, damit das Geistige in den Vordergrund kommt. Das war bei den Kretern verloren gegangen. Die Scham, das Schamgefühl war weg. Böse Tiere, faule Bäuche. Aus diesem Grunde, Titus, weise du sie mit Schärfe zurecht. Titus soll Autorität an den Tag legen, damit sie im Glauben gesund seien, nicht krank. Als Geschöpfe sind sie krank geworden. Und wie? Jahrhunderte lang. Und jetzt erwartet Paulus, und dies ist die stille Voraussetzung in diesem Text, die abgedeckt wird durch die drei Evangeliumstexte, an die ich gestern erwähnte, Kapitel 1, 1 bis 3, Kapitel 2, 11 bis 14 und Kapitel 3, 5 bis 7, glaube ich, ist es. Das sind Evangeliumstexte, Gnadentexte, die von der Gnade Gottes sprechen. Und in diese Texte hinein lässt Paulus seine ethischen Aufforderungen hineingehen. Dort ist die Forderung Gottes, das neue Gebot in das neue Gesetz gegründet. In der Möglichkeit Gottes, im Schenken Gottes. Gott schenkt das, was er fordert. Das ist Christenleben. Aus diesem Grunde weise sie mit Schärfe zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Es ist möglich, wegen der unübertrefflichen Gnade Gottes, dass jeder Jungbekehrte, wo immer, in welchem Lande immer auch, in welcher Epoche er immer auch, sich bekehrt hat, was immer seine Vergangenheit war, er mag ein traditioneller Lügner gewesen sein, ein Faulenzer von der Wiege an. In kurzer Zeit kann die Gnade Gottes ihn auf die Beine bringen und zu einem standhaften Christen machen. Das ist möglich. Wenn sie an sich selbst verzagen, dann tun sie das ruhig. Denn da beginnt die Gnade Gottes zu wirken. Dann verzagen sie nicht an Gott. Dann verzweifeln sie nicht dort. Dann glauben sie. Dann vertrauen sie. Denn was sie nicht haben, schenkt er. An Führung, an Kraft, an Vorbildern, was immer es braucht. An Wegweisung. Ich finde diesen Text ungeheuer. Und er ist mir lieb geworden. Er ist eine große Verheißung. Gerade dieses Zitat auf dem Hintergrund dieser drei Evangeliumstexte im Titusbrief. Kapitel 2 setzt nun diese Aufgabe, die Besprechung dieser Aufgabe fort. Die Verkündigungsaufgabe des Titus nimmt hier eine ganz besondere Form ein. Paulus hilft ihm in diesem Kapitel mit etwa 16 Versen in der Begegnung mit gewissen Gruppierungen in der Gemeinde. Altersgruppierungen, geschlechtlichen, ökonomischen. In Vers 1 bekommt er diesen besonderen Auftrag: Rede du aber das, das der gesunden Lehre geziemt. Die Ältesten sollen solche Lehre weitergeben und Titus soll also ihr Vorbild sein. Rede du aber das, das der gesunden Lehre geziemt. Was nach diesem Kapitel Titus reden soll, hat größtenteils mit dem Verhalten zu tun. Titus soll sagen, wie man sich benimmt, wie man sich verhalten soll, was man tun soll, was sich geziemt. Hat mit dem Verhalten zu tun. Dieses Verhalten soll der Lehre des Wortes Gottes entsprechen, das heißt dem Evangelium. Das Verhalten ist die Frucht des Evangeliums, dem sie geglaubt haben. Paulus beschreibt das zu Sagende so, was Titus und die Ältesten sagen sollen, beschreibt er so, was gesunde Lehre geziemt. Wir haben zwei Arten von gesetzlich denkenden Christen. Das heißt, ihre Denkweise verläuft nach dem Schema Gesetz. Das ist unnatürlich für einen Evangeliumschristen. Es ist krankhaft, aber es ist da. Und diese zwei Gruppen, die gesetzlich denken, sind einmal die Strengen und auf der anderen Seite die Liberalen. Ja, die Liberalen. Wenn Sie mal einen Christen, der sich etwas gehen ließ, versuchten zu ermahnen, welche Antwort haben Sie bekommen? Oder vielleicht haben Sie schon gehört, welche Antwort man dann bekommt, wenn Sie es nicht selbst erlebt haben. Wie bitte? Du bist so gesetzlich. Weiter? Ich bin ebenso. Wie bitte? Das muss jeder selbst wissen. Auch? Ja, das sind alles Antworten. Die Antwort, die es auf den Punkt bringt, ist die, wer bist du, dass du mir das sagen willst? Wie kommen Sie dazu, mir zu sagen, was ich tun soll? Merken Sie, was dahinter steckt? Man will sich nicht nach einer Autorität ausrichten. Man will selbst bestimmen, ja? Und deshalb will man so bleiben, wie man ist. Ja? Deshalb wirft man vor, der andere sei gesetzlich. Aber gerade diese Antworten, alle diese Antworten, bringen zum Ausdruck, dass er im Rahmen des Gesetzes denkt. Das heißt, er sagt, es gibt kein Gesetz, das mir dieses verbietet. Ich habe Freiheit in Christus. Das ist eine gesetzesorientierte Denkweise. Sie orientiert sich nach dem Gesetz. Sie sagt, es gibt kein Gebot, ich bin frei von dem Gesetz, aber er denkt an das Gesetz. Ja? Ohne dass er es merkt. Er ist gesetzlich in der Orientierung. Der andere ist so streng, dass er sich Regeln macht und versucht, nach diesen Regeln zu leben. Das ist natürlich auch eine Form von Gesetzlichkeit. Nun ist es nicht Sünde oder schlecht, gesetzlich zu sein. Christen sollten gesetzlich sein. In der Tat. Es ist kein böses Wort. Es ist ein biblisches Wort, auch bei Christen. Das Gesetz ist ein sehr starkes Wort, das im Raum des Evangeliums vorkommt. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das auszuführen, aber das wäre eine gute Hausaufgabe. In welchem Sinne sind Christen in der Tat gesetzlich, und zwar im wahren Sinne des Wortes. Ja, im wahren Sinne des Wortes. Aber wie? Wenn sie aus Deutschland in die Schweiz überziehen würden und sich dort ansässig machen würden, würden sie unter einer anderen Hoheit leben. Aber in starkem Maße, und das habe ich, als ich an der Akademie im Vorstand war, erlebt. Wir hatten auch Vorstandskuratoriumsmitglieder aus Deutschland. Einer war Jurist. Und wenn es um juristische Fragen ging, dann konnten wir ihn konsultieren, weil er Bescheid wusste. Und dann pflegte er manchmal zu sagen, das wird auch in der Schweiz nicht anders sein. Er kannte sich etwas aus und wusste, dass in der Schweiz ähnliche Vorschriften sein müssten, wie man sie in Deutschland hatte. Nun, dass es nicht immer so war, das wussten wir auch, aber vieles ist gleich, ja? Vieles ist sehr ähnlich. Wenn Sie aus der Welt kommen und zu Christus kommen, dann wird manches dasselbe sein. Denn Sie kommen aus einer Welt, die Gott geschaffen hat. Und wenn der Jude sich bekehrt, aus dem Gesetz ins Evangelium kommt, dann ist nicht alles anders geworden. Dann ist manches dasselbe. Auch im Evangelium soll er nicht töten. Auch im Evangelium darf er nicht die Unwahrheit sagen. Auch im Evangelium darf er sich nicht, nach der Frau seines Nachbarn gelüsten und so weiter. Das heißt, es gibt Regeln, die sind dieselben. Aber das heißt nicht, wenn man in die Schweiz zieht, dass man immer noch unter der Hoheit Deutschlands wäre. Nur weil einiges ähnlich ist, ja. Und wenn wir im Evangelium sind, dann sind wir nicht unter dem Gesetz. Aber passen wir auf, das heißt nicht, dass nicht manches im Evangelium sehr gesetzähnlich sein wird. Gesetzlich, adjektivisch, ja. Sehr vieles. Und deshalb kann das Neue Testament sehr oft zurückgreifen auf das Alte Testament und sagen, schau mal, da war es schon so. Und der Gott, der dort sein Denken offenbarte, der ist derselbe geblieben, der denkt heute nicht anders. Was ist denn anders geworden? Die Art und Weise, wie das, was vom Gesetz gefordert wurde, verwirklicht wird. Das ist anders geworden. Ich denke, ich komme gleich auf diesen Text. Auf jeden Fall, wenn wir im Evangelium, wenn wir im Raum des Evangeliums leben, dann ist es der Heilige Geist, der uns von innen leitet. Die Schrift haben wir, die bleibt dieselbe. Und manches an Verordnung bleibt dasselbe. Aber was das Gesetz nicht vermochte, das tat Gott, damit wir, das heißt zunächst einmal wurde die Schuld ans Kreuz geheftet und Jesus starb und stand wieder auf, damit Römer 8, Vers 4, das vom Gesetz geforderte. Merken wir? Das, was das Gesetz forderte, dasselbe. Damit das in uns erfüllt würde, verwirklicht würde, Form bekäme, die wir nicht wandeln nach dem Fleisch, nach dem Äußeren, sondern nach dem Geist. Nach dem Geist. Nach dem Geist, der das Wort uns gegeben hat. Wer Römer 8 sorgfältig studiert, wird merken, dass im Hintergrund das Wort Gottes als eine Selbstverständlichkeit vorhanden ist. Nun, gehen wir zurück. Wir haben hier jetzt Worte Gottes für verschiedene Gruppen. Und diese Gruppen von Christen sollen das mitbekommen, was sich geziemt, was in Ordnung ist. Diese Worte, diese Ausdrücke geziemt oder was, wir haben noch andere Wörter, die das zum Ausdruck bringen. was sich schickt. Ja. Diese Ausdrücke scheinen sehr subjektiv zu sein, nicht wahr? Ein gutes Beispiel ist die Musik. Es ist heute eine Gepflogenheit geworden, zu meinen, die Musik sei Geschmackssache. Das ist ein grundsätzlicher Irrtum, denn die Musik ist Physik. Das heißt, sie ist konstant. Sie bleibt immer dieselbe. Musik ändert sich nicht. Sie mögen mehr Interesse haben an Marschmusik als an Meditativer. Kann man dahingestellt sein lassen. Aber die Musik ändert sich nicht. Auch nicht in ihrer Wirkung. Egal, wo man herkommt auf der Welt. Die Physik der Musik ist dieselbe. Es ist also nicht eine subjektive Angelegenheit. Die Musik hat ganz klare Strukturen. Und diese müssen erkannt werden, damit man weiß, was gute Musik ist, was ein gutes Lied ist, was gesund ist, was eine gesunde Wirkung hat, damit das Wort Gottes Eingang finden kann, damit eine Atmosphäre geschaffen wird. Das ist ein Beispiel. Aber die Musik ist nur ein Teil der Ästhetik. Es gibt noch andere Teile der Ästhetik. Und alle diese Teile oder diese Gebiete sprechen von einem Gewissen oder Mitwissen, das uns mitgegeben wurde. Wir haben nicht nur ein moralisches Gewissen, sondern auch ein kognitives. Das heißt, es gibt gewisse Voraussetzungen, wenn wir denken und sprechen miteinander. Zum Beispiel, wenn man in einer Schlange steht, dass man nicht sich selbstständig macht und vorne an den Schalter allen vorbeigeht und vorne an den Schalter geht. Ja? Intuitiv weiß man, dass der zuerst da war, das Recht hat, zuerst zu erscheinen. Wir setzen dauernd voraus, wenn wir miteinander sprechen. Das sind kognitive oder Wissenselemente, Partikel oder Einheiten im Denken des Menschen. Und diese sind bei allen Menschen dieselben. Deshalb sind die Sprachen verwandt. Das entdeckt man, wenn man Sprachen studiert. Der Mensch denkt also überall in der Welt grundsätzlich ähnlich, gleich. Deshalb kann man auch übersetzen und kann jeder Mensch angesprochen werden auf dieselbe Art und Weise. Es gibt also ein moralisches Gewissen, das kennen wir. Es gibt dieses kognitive Gewissen mit seinen Voraussetzungen. Und es gibt ein ästhetisches Gewissen. Wir alle haben ein gewisses Empfinden für das, was sich geziemt oder richtig wäre. Ein Gewissen, ein Intuitiv. Und das sollten wir nicht vergewaltigen. Das sollte gepflegt werden. Das sollte zu einem Konsens kommen. Ich mache hierauf aufmerksam, denn es ist ein sehr wesentlicher Teil des Gemeindelebens, das gepflegt werden sollte. Paulus gebraucht dieses Wort. Er sagt, es gibt gewisse Dinge, die legt man nicht fest mit Geboten oder Regeln. Die weiß der Christ, der eine neue Denkweise bekommen hat. In der Wiege, in der geistlichen Wiege hat er sie mitbekommen, im Evangelium. Das Gesetz ist in sein Herz hineingeschrieben worden. Er braucht nicht mehr den Zaun um ihn herum, sondern dieser Zaun ist jetzt in sein Herz hineingebaut worden und er gibt dieselbe Frucht, die Gott vom alttestamentlichen Israeliten erwartete. Damit in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, nach den sichtbaren Regeln leben, sondern nach dem Heiligen Geist, der in uns wohnt und zusammenarbeitet mit unserer geistlichen neuen Natur, damit wir erkennen, was sich geziemt, was ordentlich ist, was schön ist und so weiter. Das spricht Paulus hier an. Und es gibt gewisse Dinge, die geziemt älteren Leute und gewisse Dinge, die geziemt jüngeren Leute und so weiter. Das alles haben wir in den ersten Versen in Kapitel 2. Wir haben dort ein Wort für ältere Männer, in Vers 2, ein Wort für ältere Frauen in den Versen 3 bis 5, ein Wort für die jüngeren Männer in Vers 6 und dann eine Einfügung für Titus in den Versen 7 und 8. Er wird aufgefordert, ein Vorbild zu sein, ganz besonders den jungen Männern, was andeutet, dass er auch in diesem Alterbereich zu suchen ist. Und in den Versen 9 und 10 haben wir ein Wort für gläubige Sklaven, leibeigene Knechte. Und an dieses Wort, inmitten eines Satzes, nicht mit einem neuen Satz, das Wort denn sollte nicht groß geschrieben werden, sondern klein, damit wir die Verbindung mitkriegen. Vers 11 setzt den Satz fort, der mit Vers 6 begann. Denn es erschien die Gnade Gottes in Form einer Person, in Form von Jesus, die rettende Gnade für alle Menschen. Sie erschien uns erziehend. Schon in Jesus hat sie uns erzogen. Das Leben Jesu ist für uns, hat für uns Erziehungswert, was er tat, wie er lebte, was er sagte. Setzt sich fort in der Erziehung des Heiligen Geistes, in seiner Führung. Sie erschien uns erziehend. Merken wir die zwei Zeitformen. Erschien, Vergangenheitsform. Erziehend geht schon in die Gegenwart hinein. Damit nach Absagen des ehrfurchtslosen Wesens und der weltlichen Lüste wir mit gesundem Sinn, und das Wort bedeutet auch Zucht, und in Gerechtigkeit und mit rechter Ehrfurcht in der jetzigen Weltzeit, in dieser bösen Welt also, in der jetzigen Weltzeit leben sollten. Dabei die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten sollten. Christus wird Gott genannt. Christus ist sowohl Gott als Retter. Und den erwarten wir, der sich selbst für uns gab. Der, der vor uns steht und kommen wird, ist der, der hinter uns steht und kam. Damit er uns von aller Gesetzlosigkeit, erlöse. Und was ergibt das? Gesetzlichkeit. Das Gegenüber von Gesetzlosigkeit ist Gesetzlichkeit. Gesetz. Entsprechung und sich selbst ein besonderes Volk reinige. Die Welt ist gesetzlos, die Gemeinde gesetzlich, gesetzvoll, das für edle Werke eifrig wäre. Carlos, schön, edel, kann mit gut übersetzt werden, aber es ist mehr als gut. Das, was recht ist, was geziemend ist, was schön ist, wieder scheint es etwas subjektiv zu sein, nicht wahr? Aber wer vom Evangelium herkommt und wer im Wort lebt und vom Heiligen Geist geführt wird, der bekommt einen Blick für das, was sich hier geziemt, in solchen Begriffen. Die Verse 6 bis 14 sind im Grundtext ein einziger Satz. Die Verse 11 bis 14 also ein abhängiger Satz, der das Vorangehende ergänzt. In welchem Sinn ergänzen Sie das Vorangehende? Das Haupttätigkeitswort des ganzen Satzes ab Vers 6 befindet sich dort. Es ist das Wort aufrufen, nicht ermahnen, aufrufen, und zwar in der Befehlsform rufe auf. Titus soll in den Versen 6 bis 8 die jüngeren Männer zu einer rechtschaffenen Lebensweise aufrufen, in den Versen 9 bis 11 die leibeigenen Knechte. Dazwischen wird er selbst angehalten, ein Beispiel zu sein. Solche Lebensweise soll die Lehre ihres Gottes und Retters zieren, dekorieren, in ein gutes Licht stellen. Das heißt, die Menschen um uns her sollen von einem auf das andere schließen. Sehen Sie den Wandel des Christen, sollen Sie auf die Lehre des Christen schließen. Wo kommt ein solches Verhalten her? Was sagte man diesem, damit er sich so verhält? Das ist die Connection, ja, die Verbindung. Nicht fragmentieren, nicht zerbröckeln, sondern das ist ein Guss, eine Einheit. Dementsprechend gibt uns der Apostel anschließend eine kurze Zusammenfassung dieser Lehre, und zwar in den Versen 11 bis 14, die das Evangelium ist, und führt sie mit dem Begründungswort denn ein, die Lehre, aus der das Verhalten, das gefordert wurde in den Versen 6 bis 10, wird begründet in dem Evangelium. Das geforderte Verhalten wird auf diese Weise in der Gnade Gottes verankert. Das Ganze ist Begründung für die zuvor geforderte rechtschaffene Lebensweise. Vers 11 bildet die Hauptaussage, die Hauptbegründung. Die Gnade Gottes ist ohne Unterschied für alle Menschen da, auch für Kreter. Und die Verse 12 bis 14 teilen mit, wie diese Wahrheit, dass Jesus erschien als Gnade Gottes, wie diese Wahrheit zu der erwünschten Lebensweise führen kann. Das beschreiben die Verse 12 bis 14. Während Vers 13 in die Zukunft weist, Vers 13 weist schon die Zukunft. Vers 14 erinnert dann daran, dass der Kommende der Gekommene von Vers 11 ist. So wie an die ursächliche Verbindung zwischen Vers 11 und dem vorherigen. Auf diese elegante Weise wird Leben in Lehre verwurzelt. Leben in Lehre verwurzelt. Gesetz und Evangelium werden eins. Paulus sagt, es ist die Gnade Gottes, die erschien. Die Gnade Gottes ist sein Handeln am Menschen in seiner Liebe. Gnade ist ein Ausdruck der Liebe Gottes, besonders sein Handeln in seinem Sohn. Wenn Menschen gnädig sind, früher sagte man gnädige Frau, ja, es gab auch gnädige Männer, wenn Menschen gnädig sind, ist ihre Gnade aufs Beste nur eine kümmerliche. Gottes Gnade aber lässt sich überall sehen. Die braucht man nicht zu verdecken. Sie ist nicht krankhaft oder mittelmäßig. Sie fließt aus seinem Wesen, das Liebe ist. Ist überreich für alle Bedürftige, ja für den größten Schuldner. Es ist auch zu beachten, dass wenn Paulus in dieser Weise vom Erscheinen der Gnade Gottes spricht, dann meint er, dass nun die Möglichkeit gegeben ist, in der Kraft Gottes das Leben zu führen, zu dem der Mensch unter dem Gesetz nicht fähig war. Ich hatte schon Römer 8, Verse 3 und 4 erwähnt. Schlatters Bemerkungen hierzu sind beachtenswert. Er schreibt, weil sie, das heißt die Gnade, für alle sich offenbart hat, gibt es in der Gemeinde keinen Verachteten. Ist das nicht schön? Die Gnade ist für alle Menschen da. Deshalb kann es keinen Christen geben, der zu verachten ist, der nicht mit demselben Anteil an der göttlichen Gnade allen anderen gleichgestellt wäre. Dieselbe Gnade steht uns allen zur Verfügung. Darum gibt es aber auch keinen Stand, der in der Sünde bleiben dürfte. Die Ausrede, von der wir eben hörten, darf nicht stehen bleiben. Wir dürfen den Sünder, den Sündigen, den Christen nicht stehen lassen. Wir dürfen ihm nicht gewähren, nach seinem Willen zu leben. Ich bin einmal so, du sollst anders werden. Du darfst zu Jesus kommen, wie du bist. Aber du darfst nicht bei Jesus so bleiben, wie du bist. Keiner darf in der Sünde bleiben und das Recht zum Ungehorsam hätte. Niemand hat Recht zum Ungehorsam. Vielmehr darf und muss ein jeder sein Leben so führen, sagt Schlatter, dass an ihm die Gnade in ihrer errettenden Wirkung erscheint, sichtbar wird. Das sollen wir erwarten voneinander. Daher kann sich auch die Gemeinde nie der Rücksicht auf ihre Umgebung entschlagen, da sie die Gnade Gottes nie bloß auf sich selber beziehen darf, sondern daran denken muss, dass sie für alle bestimmt ist. Die Gnade Gottes wird evangelistisch, führt nicht nur zur persönlichen Heiligung und Ethik, sondern wird, weil sie für alle da ist, sollen wir anderen sagen, schau mal, was der Herr für mich tat, das kann er auch für dich tun. Er ist ja auch für dich da. Und Luthers Glosse ist trefflich. In seiner knappen Form sagt er, was folgt hieraus anders, denn dass ohne die Gnade Gottes all unser Ding, ungöttlich Wesen, weltliche Lüste sei. Die Gnade Gottes macht so. Und wir sollen die weltlichen Lüste absagen. Also, ohne die Gnade Gottes sind wir diesen weltlichen Lüsten ausgesetzt. Das ist alles, was wir dann haben. Denn wäre in jemand etwas göttlichen Wesens und geistliche Lust, so dürften nicht alle Menschen absagen dem ungöttlichen Wesen und weltlichen Lüsten. Wäre auch nicht Not der Gnade noch ihres Heils Erscheinung. Das heißt, dann müsste die Gnade Gottes auch nicht erschienen sein in Jesus Christus, wenn die Menschen das von sich selbst hervorbringen könnten. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass Jesus in die Welt gekommen ist, heißt, dass er kommen musste. Er kam nicht einfach so aus, zu einem Spaziergang, sondern er kam, weil niemand den Forderungen Gottes entsprochen hatte. Eine anschließende Aufforderung haben wir in Vers 15 für den Verkündiger. Vier getrennte Aufforderungen. Der Übersetzer sollte vorsichtig sein mit seinen Kommas und Punkten. Hier gilt es, Punkte zu setzen. Kurze Sätze. Der erste Satz hat zwei Wörter. Dieses Rede. Ausrufezeichen. Der zweite Satz lautet und hat drei Wörter. Und rufe auf. Ein selbstständiger Satz. Nicht verbunden mit dem ersten. Der dritte Satz ist etwas länger. Ein selbstständiger Satz. Und eine dritte Aufgabe also. Und weise zurecht mit allem fordernden Nachdruck. Brüder, die ihr das Wort ergreift, geniert euch nicht zu fordern, aber sorgt dafür, dass ihr zuvor das Beispiel liefert. Weise zurecht mit allem fordernden Nachdruck. Vierte Aufgabe. Vierter selbstständiger Satz. Niemand missachte dich. Und wie wird das Wirklichkeit? Nicht indem Titus die Faust auf den Tisch niederbringt und sagt, ihr müsst auf mich hören, sondern indem er mit seinem Beispiel seinen Worten Autorität verleiht. Paulus deutet hier an, Titus, sorge du dafür, dass du vorangehst als Beispiel. Sei du der erste Hörer deiner Predigt. Sei du der erste Zuhörer deiner Predigt. Der erste Schüler deines Lehrens. In Kapitel 3 wird die Aufgabe der Verkündigung fortgesetzt in der Besprechung. Und dort geht es um ein Erinnern. Während wir in Kapitel 2 hauptsächlich einige Gruppen von Christen in den Gemeinden vor uns hatten, werden hier jetzt alle in eine Versammlung zusammengezogen und sie sollen erinnert werden. Und da kann ich für heute Abend abschließen. Wenn wir zusammenkommen und uns unter Gottes Wort stellen, dann dürfen wir jedes Mal erwarten, dass wir etwas hören, das wir schon einmal gehört hatten. Das brauchen wir. Wir brauchen die Erinnerung. Ob das im Lied ist, ob das in der Verkündigung ist, wie immer auch im persönlichen Gespräch. Wir müssen erinnert werden an das, was wir schon einmal lernten. Und dann dürfen wir auch erwarten, dass wir etwas hören, das wir noch nicht kennengelernt hatten. Das wird vielleicht ein Minimum sein, vielleicht wird es der größere Teil sein von dem, was wir vernehmen. Und es wird bei jedem auch sehr verschieden sein, denn jeder von uns ist ja an einer anderen Stelle in seinem Wachstum. Aber wir hören alle dasselbe Wort und für alle ist es Brot und Nahrung. Wir alle haben nur eine Speise. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Keine Abwechslung. Nur Manna. Aber es ist sehr, sehr vielseitig, sehr reich und ist die beste Speise. Sie kommt vom Himmel und der Himmel ist das Beste, das es überhaupt gibt. Das Beste auch für die Erde. Unter dem Wort Gottes darf es nie langweilig sein. Wenn es nicht schmeckt, dann wollen wir nicht dem Redner Schuld geben, sondern uns selbst. Das Wort Gottes schmeckt immer. Immer. Egal, wer es in den Mund nimmt. Ein schönes Wort ist es. Ein reiches Wort. Und wenn wir selbst beim Bibellesen zu bekannten Texten kommen, wollen wir nicht zu schnell lesen. Und übrigens, jetzt fällt mir ein, ich erlebe manchmal, wenn ich in der Bank sitze oder auf dem Stuhl, bei uns hat es Bänke, ich sitze jetzt mehr in der Bank als früher, und dann erlebe ich schon einmal, wenn ein Schriftwort gelesen wird, zwischendurch in der Predigt, man nimmt auf einen Text Bezug, dann wird dieser Text etwas schnell gelesen, weil man wieder zum Punkt kommen will, zu dem Eigentlichen. Und das tut mir so weh innerlich. Ich denke, Bruder, nimm dir ruhig Zeit, Gottes Wort langsam und deutlich zu lesen. Es lohnt sich. Was du dann hinterher sagst, das ist nicht so wichtig als das, was Gott gerade hier sagt. Mein Vater sagte mir einmal, war ihm aufgefallen, dass wenn ein Prediger sagte, er hätte gern noch einen Text gelesen, aber er würde jetzt der Zeit halber den Inhalt einfach wiedergeben, dass, was er sagte, genauso viel Zeit, wenn nicht mehr, einnahm, als wenn er den Text wirklich gelesen hätte. Ich finde es etwas Schönes, wenn eine Predigt oder eine Rede, ob kurz oder lang, gespickt ist, immer wieder reich versehen ist mit wörtlichem Wort Gottes. Das ist unsere Speise. Nun, wir bringen dieses zum Abschluss. Und ich will noch mit uns beten, wir dürfen aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Gnade Gottes verkörperst, dass du in die Welt gekommen bist, sichtbar geworden bist, erschienen bist und das Licht gebracht hast, die Gnade gebracht hast. Die Forderung des Gesetzes kam durch Mose. Die Gnade ist in seiner vollständigen Form, in ihrer vollständigen Form in dir gekommen. Wir danken dir, Herr, dass wir aus dieser deiner Fülle immer wieder leben dürfen, schöpfen dürfen und dass sie ausreicht für jede Beanspruchung, für jede Prüfung, für jeden Stress. Danke, Herr, dass du ein guter Hirte bist. Amen.